Willkommen bei Noviso, liebes Publikum. Es ist schon wieder ein Jahr vergangen. Es gibt es gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Und am Jahresende bietet sich natürlich die Gelegenheit für einen Jahresrückblick, der erste von wahrscheinlich sehr vielen. Und was wäre da besser geeignet als das neue Buch von Gerhard Wisniewski, Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen, Jahresrückblick 19, Ausblick auf 20. Herzlich willkommen, lieber Gerhard.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
Gerhard, die Jahre rennen nur so dahin. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, es war vor kurzem erst Silvester. Und ich habe neulich schon einen 18-Jährigen begegnet, getroffen, der gesagt hat, ihm kommt es vor, als wenn die Zeit immer schneller vorbeigeht. Ich dachte, das ist eher ein Phänomen des Alters, dass sich alles immer wiederholt und man hat das Gefühl, das geht alles viel schneller. Aber auch junge Leute nehmen das wahr. Wie ist das für dich? Hast du das Gefühl, dass sich alles immer mehr beschleunigt?
Ja, ich meine, die Ereignisse treiben uns ja vor sich her sozusagen. Ja, sie überstürzen sich. Also wir werden praktisch durch das Jahr gejagt von immer neuen wahnsinnigen Ereignissen, die über uns hereinbrechen oder die man über uns hereinbrechen lässt, sage ich mal, ja. Sodass wir kaum noch zum Nachdenken kommen, zum Luft holen, zum mal überlegen. Eine Sache schlägt auch die andere oft tot. Ja. Also ich merke das auch bei der Arbeit an diesem Jahrbuch, dass ganz schnell Sachen von Anfang des Jahres wie Januar, Februar oder auch März verschüttet werden durch neuen Wahnsinn, der im Juli, August, September passiert. Und dadurch hat man auch diesen Effekt, dass einem diese anderen Sachen schon wie ganz weit zurückliegend erscheinen, vielleicht Jahre, obwohl sie in diesem Jahr passiert sind. Ja. Und ich glaube auch, dass da auch mit Absicht dabei ist. Wir werden so zugeschüttet von den Medien und durchgepeitscht durch das Jahr mit immer neuen Aufregern, oft künstlichen Aufregern, dass wir also wirklich teilweise den Überblick verlieren und dass Sachen verschüttet werden, die eigentlich nicht verschüttet werden sollten. Und dem dient ja auch sozusagen dieses Jahrbuch, die nochmal auszugraben, bevor sie vergessen werden.
Du machst seit vielen Jahren diese Arbeit. Ich muss dich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Du bist auch einer derjenigen, der seit langer Zeit in der Wahrheitsbewegung, in der aufgeklärten Medienlandschaft unterwegs bist. Du hast viele Jahre Erfahrungen als Journalismus und dieses Buch, das du jetzt aufgelegt hast, ist immerhin schon die 13. Jahresausgabe
Ja.
von Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen. Wie gehst du da eigentlich methodisch vor? Sitzt du jeden Tag da und scannst die ganzen Nachrichten? Bist du eine Wühlmaus in den ganzen Themen oder hast du Quellen, die man dir zuträgt? Wie entsteht so ein Buch eigentlich? Ja? Vor allem von
Also.
der Wertigkeit, weil es sind ja so viele Informationen, die auf dich einfließen. Ab wann kommt denn ein Thema in das Buch hinein? Ab welcher Relevanz?
Also, es ist eigentlich eine Mischung von allem. Ich lese natürlich Zeitungen, ich schaue Fernsehen notgedrungen, ja. aber ich kriege auch viele Sachen zugespielt, zugeschickt, Tipps von Lesern und Freunden. Und je nachdem, wie brisant ein Thema ist, wie relevant, wie aktuell, kommt es dann ins Jahrbuch. Und eine Frage ist natürlich auch, ist es für mich als Einzelperson überhaupt zu bewältigen? Ja. Es gibt ja auch Themen, da könntest du eine Doktorarbeit drüber schreiben. Das kann ich natürlich nicht schaffen. Ja. Und dann versuche ich vielleicht einen Aspekt herauszugreifen, über den wir falsch oder unzureichend informiert wurden. Aber so entsteht das. Und was ganz wichtig ist, was viele Fotografen den Motivauslöser nennen, ja, wenn sie so durch die Landschaft laufen und plötzlich sehen, oh, das ist ja ein Bild, was ich hier habe. Ja. Also das könnte ein Bild sein oder ein Foto. Das ist bei mir so auch ein Auslöser, Motivauslöser, dass ich was lese, irgendwo in der Zeitung, vielleicht im Mainstream, manchmal auch, wo ich mir sage, okay, also da ist doch ein Thema, das ist doch ein Thema. Ja. Wobei das natürlich im Mainstream, das wird für mich nur dann ein Thema, wenn es falsch ist, also wenn es verdreht ist oder wenn es irgendwie nicht korrekt ist. Ja. Dann, und ich denke mir, okay, also das müssen wir wirklich mal ganz anders aufgreifen.
Beim letzten Jahrbuch, also das für dieses Jahr, das du letztes Jahr eben rausgebracht hast, da war ein Thema wahrscheinlich schon aufgepoppt. Ich kann mir auch vorstellen, dass du bei dem Thema schon gesagt hast, ah, das könnte so ein Motivauslöser sein. Es geht um eine junge schwedische Frau, Frau Greta Thunberg. Das ist eins deiner ersten Kapitel hier, das du im Januar dann eben schon gebracht hast. Hybride Kriegführung nennt sich das. Der unheimliche Aufstieg der Greta T.
Ja.
Hast du damals, letztes Jahr, schon vermutet, dass da hier ein medialer Hype, Neudeutsch, also eine mediale Aufregung passieren wird um diese junge Frau aus Schweden? War dir das bewusst und
Ja,
wie hast du das wahrgenommen?
das hat sich ja gleich schon angebahnt, noch im August letzten Jahres, als die da vor dem schwedischen Parlament saß, Mutterseelen allein mit ihrem Schildchen, ist sie ja sofort wie eine Rakete sozusagen medial abgegangen. Und noch im Dezember 2018 hatte sie ihren ersten Auftritt vor irgendeinem internationalen Gremium. War das nicht Katowice, der Klimagipfel oder sowas in der Richtung? Dezember 2018. Und man hat eigentlich die Rakete schon aufsteigen sehen, ja, die mediale wie so eine Saturnrakete, die erst, sagen wir mal, 500 Meter hoch stand, aber es war klar, die würde noch 5 Kilometer raufsteigen oder 50 Kilometer. Und das ist dann 2019 passiert. Und ja, warum ich das hybride Kriegführung genannt habe, das ist keine Erfindung von mir, sondern von einer berühmten Verschwörungstheoretikerin namens Angela Merkel, ja. Weil die hat sich nämlich verplappert bei der Münchner Sicherheitskonferenz und in einer Fragerunde, es war also kein Manuskript, hat sie auf irgendeine Frage geantwortet, sinngemäß nach dieser Klimabewegung, ja. Also sinngemäß, man würde das ja kennen, diese hybride Kriegführung der Russen, sie hat die Russen genannt, komme ich gleich noch dazu, die hybride Kriegführung der Russen oder von Russland oder so. Und man kann sich ja auch nicht vorstellen, dass plötzlich all diese jungen Leute spontan auf die Straße gehen würden.
Hat die Merkel selber
Ja,
gesagt?
ja. Und dafür hat sie vom Spiegel unglaublich Prügel bekommen. Der Spiegel greift aber normalerweise alles auf, was sich gegen Russland richtet. Deswegen hätte man sich erst mal wundern können, ja, okay, jetzt, sie hat doch was gegen Russland gesagt. Warum habt ihr jetzt damit ein Problem? Ja. Und das eigentliche Problem war, dass sie diesen Begriff genannt hat, hybride Kriegführung, das heißt so ungefähr gemischte Kriegführung, ja, mit allen Mitteln. Also,
Auf allen Ebenen sozusagen,
ja,
ja.
genau. Meistens ohne wirkliche klassische militärische Mittel. Man sollte aber eben nicht die Abwesenheit von Bomben mit der Abwesenheit von Krieg verwechseln oder mit Frieden. Ja. Und deswegen wurde sie so gegeißelt, weil das ist ein ganz wichtiger Begriff, der uns allen hilft, das zu analysieren, was hier zurzeit passiert, wo wir in allen Bereichen eigentlich nur Chaos erleben. Energieversorgung, Bildung, Landwirtschaft wird angegriffen, ja, also unter dem Deckmantel der Artenvielfalt und solche Dinge, ja. Aber die Landwirte können fast gar nicht mehr arbeiten. Die ganze Versorgung steht langfristig auf dem Spiel, ja. Also Energieversorgung, dann die heimischen Energieträger werden bekämpft, bis aufs Messer, Kohle, Braunkohle, ja.
Atomkraft sowieso schon, ja.
Sowieso, die
Ist abgeschaltet
kann man schon
sozusagen, ja.
vergessen, ja. Und also das ist hybride Kriegführung und ich führe das dann auch weiter aus, auf wie vielen Ebenen das passiert, in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Buch. Und damit wir einfach ein Werkzeug haben in diesem Begriff, den sie dankenswerter oder dummerweise hat fallen lassen, ja, ein Werkzeug haben, um die Wirklichkeit auf den Punkt zu bringen.
Wir haben uns auch lange schon unterhalten über dieses Mädel, ist ja eigentlich ein Kind noch, wenn man ehrlich ist, dass die instrumentalisiert wird von Kräften im Hintergrund, das ihr wahrscheinlich gar nicht bewusst ist. Eine Medienkampagne, um eine gewisse Klimakampagne weiter voranzutreiben. Es gibt Psychologen, die das als Zeitalter der Irrationalität bezeichnen. Ich will das Wort gar nicht mehr so bemühen. Das nutzt sich sonst zu sehr ab. Wie siehst du diese Kampagne gerade jetzt am Ende des Jahres 2019? Das Mädchen ist unter großem medialem Aufwand mit einer Rennjacht nach Amerika gesegelt zu dem Klimagipfel, der geplant war in Chile. Dann hat es durch die Unruhen aber da Probleme gegeben und er wurde zurückverlegt nach Madrid. Jetzt saß das Mädel auf der anderen Seite des Atlantik. Just heute ist sie auf dem Weg zurück mit einer Segeljacht. Wie siehst du dieses ganze mediale Geschehen um sie herum, hat es seinen Zenit schon überschritten? Oder wird da nochmal eine neue Raketenstufe gezündet, wenn sie dann jetzt hier auftritt wieder? Was denkst du, wie sehr wird dieses Kind oder dieser junge Mensch weiter instrumentalisiert werden?
Ja, gnadenlos. Das ist eigentlich aus meiner Sicht ein willenloses Werkzeug von bestimmten NGOs, die es schon viel länger gibt als Gretas Schulstreik. Ja. Also schon 3 Jahre, mindestens 3 Jahre zuvor gab es bereits eine NGO und eine Website mit dem Namen Climate Strike Net. Ja, da war all das schon angelegt. Da war auch schon, wurde dazu aufgerufen, die Schule zu schwänzen und
Also man hat
so.
nur noch den geeigneten Protagonisten
Ja.
gesucht, sozusagen. Ja,
Genau.
ja,
Und es gab auch schon diese Sprüche, unser Haus brennt und das alles. Ja,
ja.
das stammt aus einem Strategiepapier von 2016 von einer Klimastrategin namens Margaret Klein-Salamon. Ja, und im Grunde genommen plappert sie das nur nach wie so eine Bauchrednerpuppe der Eliten. Ja, und die Figur an sich ist ja eigentlich im Rahmen dieser, die ich schon vor 20 Jahren so genannt habe, oder 25, dieser Klimareligion als Heiligenfigur angelegt. Ja, und man weiß ja auch, dass sie bestimmte psychische Defizite hat. Und das ist übrigens auch ein Kennzeichen von Heiligen. Ja, fast alle Heiligen hatten ein mentales Problem, aber massiv. Ja. Und dann zum Beispiel so Dinge, die man ihr zuschreibt, sie könnte CO2 sehen. Sie ist also wundertätig. Ja. Allerdings kann sie nicht über Wasser laufen. Also sie muss immer noch drüber segeln. Ja. Und wobei mich das ganz froh stimmt, weil da ist sie immer wochenlang aus dem Verkehr gezogen und kann keinen Unsinn anrichten. Ja.
Medial eigentlich für die Kräfte im Hintergrund ein Desaster, dass
Ja.
das Mädel jetzt wieder 3 Wochen auf dem Schiff sitzt
Ja,
und
weil
nicht.
dann nämlich die Öffentlichkeit freidreht. Dann die sozialen Medien überlegen, was ist mit Greta, wer ist das, was steckt dahinter. Und von ihr kommt nichts, weil sie ist wochenlang aus dem Verkehr gezogen. Das war schon auf der Hinreise so, wobei da ja nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich an Bord war, ja, oder ob man sie einfach 2 Wochen aus dem Verkehr gezogen hat und rübergeflogen hat.
Mir kommt es so vor, als hätte das einen gewissen Sättigungsgrad erreicht
Ja,
in der
auch.
Bevölkerung. Auch diejenigen, die vermeintlich noch nicht aufgeklärt sind.
Ja.
Das war so penetrant, diese Darstellung von
Natürlich.
diesem Mädel. Und ich weiß nicht, wie viele Witzbilder gefunden, die über WhatsApp hin und her geschickt worden sind und auch im Internet, also Persiflagen
Ja, ja, ja.
oder photogeshoppte Bilder, wo wirklich, also wo ich mir denke, Wahnsinn, was für eine Gegenreaktion das auslöst. Und ich habe das Gefühl, die haben den Bogen ein bisschen überspannt.
Ja.
Ja, aber offensichtlich scheint es das wichtigste Thema zu sein. Wir haben uns gestern lange darüber unterhalten, auch dass diese Klimakampagne, die da offensichtlich läuft, wirklich alle Aspekte einer Religion aufweist. Wir haben das Glaubensbekenntnis, CO2, die Welt geht
Genau.
unter, die biblische Angst, die Sintflut, die Meeresspiegel steigen an.
Ja.
Wir haben mittlerweile eine Prophetin, nach Aussagen von Frau Katrin Göring-Eckardt, hat sie das Ganze in der Bibel schon so verortet und die ist ja auch religiös sehr geprägt, diese Frau. Deswegen hat die Kleine in den Stand eines Propheten gehoben. Wir haben einen Ablasshandel, die CO2-Zertifikate,
Genau.
Flugscham
Ja.
und so weiter. Ja. Und wir haben die Ketzer,
Genau, die
die
Leugner.
Klimaleugner, ich würde das eher in Klimaalarmisten und Klimarealisten
Ja.
verpacken. Ich will jetzt das Thema Klima auch gar nicht so groß aufmachen. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber
Ja.
sprechen. Das ist Thema von anderen Gesprächen. Mir geht es um die mediale Kampagne dahinter. Dass also in meinen Augen die Verfechter dieser Politik oder die Nutznießer von diesem System es übertrieben haben. Ich spüre bei normalen Menschen in meiner Familie, also normal aufgeklärt durch die Nachrichten, sage ich jetzt mal, spüre ich wirklich so einen Frust, dass dieses Thema so allgegenwärtig ist, dass es genau das Gegenteil passiert, dass die Leute immer weniger Bock haben auf dieses Thema, anstatt sich so wie gewünscht vollkommen diesem Thema zu verschreiben, also Klimastreik und Extinction Rebellion und diese ganze Irrationalität, die da mitschwingt. Ja. Glaubst du, die zünden jetzt noch mal die Frage, glaubst du, da wird es jetzt nochmal so einen Schwung geben oder wird sich das jetzt auslaufen? Was ist so dein
Es kann
Gefühl?
auch
Also
sein, dass man diese Segelreisen jetzt, diese wochenlangen Segelreisen benutzt, um sozusagen mal die Leute durchatmen zu lassen und um diese Greta-Kampagne neu zu einzufädeln oder nachzujustieren, ja. Weil, wie du richtig sagst, gibt es ja Abwehrreaktionen. Ne? Also natürliche, ich würde das mal nennen, psychologische Abstoßungsreaktionen gegen diese widersinnige Figur Nummer eins. Was hat uns ein 16- oder 15-jähriges Gehör schon zu sagen? Entschuldigung, ja. Die gehört auf die Schulbank und fertig, ja. Vorausgesetzt, die Schule taugt was. Das muss man ja heute auch schon einschränken.
Ich finde interessant, dass man ausgedrückt hat, sie nimmt ein Sabbatjahr.
Ja.
Ein Sabbatjahr machen eigentlich Studenten, die nach der getanen Abiturprüfung, bevor sie studieren wollen, erstmal die Welt entdecken wollen. Oder jemand, der viele Jahre gearbeitet hat, gesagt, so, jetzt mache ich erstmal ein Jahr Pause und sortiere mich neu irgendwo.
Ich rede aber auch von dem Jahr 2018. Da bestand für sie noch Schulpflicht in Schweden. Ja, jetzt hat sie keine. Die Schulpflicht ist vorbei.
Ah, ja.
Also sie muss die Schule nicht mehr besuchen. Ja.
Mhm.
Deswegen ist es auch irreführend zu sagen, sie streikt für das Klima oder sie schwänzt die Schule für das Klima.
Mhm.
Das stimmt heutzutage gar nicht mehr. Sie muss gar nicht mehr in die Schule. Ja.
Ja.
Und es gibt, wie gesagt, diese Abstoßungsreaktion erstmal, dass uns so ein Girlie irgendwas hier in diesem Tonfall erzählen will. Und zweitens, man sieht ja die Signale, die dieser Mensch aussendet. Also sie hat ja einen unglaublich bösartigen Blick, ja, unglaublich bösartige Mimik, ja. Und sie hat einen sehr bösartigen Tonfall. Also wenn es da keine Abstoßungsreaktion gäbe, würde ich mich wundern.
Also ich sehe sie selber als Opfer, nicht als Täter. Opfer der Umstände in ihrer dysfunktionalen Familie. Da gibt es ein gutes Buch von ihrer Mutter, das da mal auch gut aufgearbeitet worden ist in einer Rezession. Ich sehe auch die Klimabewegung an sich nicht so wie es viele Leute sehen. Ich sehe Vorteile oder ich sehe auch Chancen darin, ein Erwachen der jungen Generation, dass die also wirklich ein politisches Bewusstsein bekommen, dass die einen gewissen Aktivismus kriegen, nicht nur an der PlayStation zocken und auch wirklich in die Tat kommen, dass die natürlich jetzt instrumentalisiert werden und quasi den falschen Propheten hinterherlaufen. Das ist jetzt was anderes. Aber ich sehe auch darin eine große Chance in Bezug auf ein größeres Bewusstsein. Weil nicht jeder wird diesen medialen Zirkus komplett so verfolgen oder dem Ganzen so nachlaufen. Auch bei den jugendlichen Leuten, den schlauen Leuten, wird es eine Reaktion geben, Moment mal. Dass die dann auf gewisse Informationen stoßen, auf alternative Bücher, alternative Fakten. Ich glaube, es gibt auch eine gewisse Chance in dieser ganzen Panik. Und lass uns das jetzt auch nicht zu überdramatisiert machen. Die Greta ist so oft Thema. Wir haben so viele andere Themen noch. Ja. Ich sehe es nur als mediale Kampagne, als Beispiel, wie man wirklich viral etwas hochchassen kann.
Genau.
Wie man also, wenn alle Instrumente unisono ins gleiche Horn blasen, kann man sehen, was dabei raus wird. Ja.
Aber ich befürchte eben, das machen sie ja, um die Kontrolle zu behalten über den Hype. Ja. Sie werden sich den Hype nicht so einfach aus der Hand nehmen lassen, dass er eine andere Richtung nimmt, sondern so ein Hype wird nur entfacht. Das ist ja eine Riesenenergie, die kann man nicht einfach sozusagen freilassen. Sondern man versucht, das natürlich unter Kontrolle zu behalten, dass es in die richtige oder falsche Richtung läuft, aus unserer Sicht. Und nur noch ein Wort dazu, also das ist ja auch ein Teil, nicht umsonst hat Merkel das ja im Zusammenhang mit den Jugenddemonstrationen erwähnt, den Begriff hybride Kriegführung. Das ist ja eigentlich ein zentraler Punkt, weil hier geht es ja darum, den CO2-Ausstoß abzuwürgen, ja, unserer Gesellschaft, der Industriegesellschaften. Und dazu muss man halt wissen, dass praktisch jeder Lebens- und Produktionsprozess CO2 erzeugt und wenn man sich auf den Kopf stellt. Ja? Und das würde also heißen, man wirkt praktisch den gesamten Stoffwechsel und die Wirtschaft einer Gesellschaft, eines Landes ab, wenn man diese CO2-Abgase immer weiter runterfahren will. Wobei das ja, wie wir alle wissen, sowieso ein natürliches Gas ist, was sowieso in der Atmosphäre vorkommt und woran auch der menschliche Ausstoß nicht viel ändern wird. Ja.
Mir geht es deswegen um das Thema, weil medial Kampagnen gesetzt werden und junge Menschen instrumentalisiert werden. Das ist von der Reihenfolge jetzt nicht gleich das Nächste, aber im Mai gab es eben einen weiteren medialen Aufreger, kurz vor einer Wahl. Ein YouTuber namens Rezo, geschrieben Rezo, hat sich auch zu politischen Themen geäußert und dieses Video ging komischerweise auch plötzlich durch die Decke, also von den Klickzahlen her. Sogar die Tagesschau hat darüber berichtet und dann ist natürlich klar, wenn ein Medium mit 8 Millionen Zuschauern so etwas prominent erwähnt, dass dann viele Leute erstmal anfangen zu googeln. Mir ging es ehrlich gesagt so, im Radio habe ich das zum ersten Mal gehört, auf dem Weg hierher letztes Jahr und habe dann in der Fahrt dieses Video mir reingezogen und habe gemerkt so, oh, das wird spannend, was da passieren wird. Und tatsächlich auch, es gab ja dann diverse Reaktionen der etablierten Parteien, weil dieser junge Mann hat ja wirklich mal Tacheles geredet, ne? Wie hast du das damals wahrgenommen? Gleich von Anfang an als Kampagne gesteuert oder wie ist deine Einschätzung von
Ja, er
diesem
hat
jungen
ja
Mann?
diese praktisch hybride Kriegführung weiter befeuert. Sein Hauptthema war ja das Klima und dass die Politik versagen würde, ja. Und er hat also so den Eindruck erweckt, er hätte da mit unglaublich vielen Wissenschaftlern gesprochen oder in unglaublich vielen wissenschaftlichen Quellen recherchiert in Sachen Klima, ja. Wobei er sich eben aus meiner Sicht nur die rausgesucht hat, die ihm in den Kram gepasst haben. Es gibt ja Tausende von Wissenschaftlern, die dieser Vorstellung widersprechen, dass Klima sei Menschen beeinflusst durch CO2-Emissionen, ja. Und mir ist dann also ein Satz wie ein Donnerschlag aufgefallen, das habe ich ja auch schon an anderer Stelle gesagt, wo er diese Klimadiskussion versucht hat zu beenden. Ich versuche das mal sinngemäß zusammenzufassen, mit dem Satz, also es geht hier nicht um verschiedene politische Meinungen, es gibt nur eine legitime Einstellung. Das ist ein Satz wie mit einem Hammer in die Wand gemeißelt,
Also jeder,
ja.
der was anderes denkt, hat es nicht kapiert.
Naja, nicht nur das, sondern das ist ja praktisch eine normative Feststellung. Es gibt nur noch eine legitime Einstellung. Punkt. Ja? Ihr habt ja jetzt zu folgen. Das ist ein diktatorischer Satz, ein totalitärer Satz. Ja? Und das ist für mich eben auch ein Grund gewesen, warum ich nochmal hingewiesen habe auf Maoismus und die maoistische Kulturrevolution, die auch Jugendliche benutzt hat, ja? Um sie gegen die herrschenden Schichten aufzuhetzen. Ja? Und da hat es ja ein blutiges Ende genommen mit.
Mein Eindruck von diesem Video im ersten Moment war gar nicht so, dass das Klimathema der primäre Schwerpunkt war. Ich habe es dann erst später so richtig rausgehört auch. Aber im ersten Moment war ich ziemlich überrascht, wie knallhart dieser junge Mann die Kriegspolitik der Alliierten des Westens dezidiert mal aufgezeigt hat, mit einer Sprache, die sehr jugendkonform war natürlich. Klar, so diese Checker-Checker-Art und so, diese Jugendslang halt, das ist ja alles legitim. Aber er hat wirklich die imperiale Politik, gerade der NATO, in so drastischen Worten erklärt, dass ich mir gedacht habe, wow, also jetzt ist der Geist aus der Flasche, jetzt bin ich gespannt, wie sie den versuchen wieder einzufangen. Man hat sich dann relativ schnell auf die Kernaussage, also auf diese Hauptaussage von ihm gestürzt und alles andere, diese Imperiumkritik hat man eigentlich runterfallen lassen hinten. Da hat man sich gar nicht mehr drum gekümmert. Aber ich habe schon gedacht, so, wow, also. Das hat mir ehrlich gesagt fast Hoffnung gegeben, wenn ein junger, offensichtlich auch intelligenter Mann sich dieser Dinge bewusst wird und sie dann medial auch nach außen erstmal thematisiert, so nach dem Motto, hey, wenn da so eine Hellfire-Rakete kommt und von der Oma im Garten in Afghanistan bleibt nichts übrig als ein roter Spritzer an der Wand, dann heißt es ja schon etwas, also wirklich drastisch. Ich war wirklich geschockt ein bisschen von der Ausdrucksweise. Hast du dir gedacht, dass dieses Thema dann sofort verschwindet und sich nur auf dieses Klima geschoben wird?
Also an deinem Beispiel kann man ja schon sehen, wie er die Leute mitgenommen hat. Ja, also er hat sich erstmal in dem Video einen unglaublichen Vertrauensvorschuss erarbeitet. Also
Kritik,
endlich mal einer, der den Mund aufmacht. Ja, super toll. Ja, und das ging dann auch 40 Minuten oder so. Ja, wirklich reale Missstände angeprangert und so.
Also wie WikiLeaks eigentlich, so
Ja.
richtig so hier,
Und
Fakten, peng, peng,
dann
peng, ja.
kam die Klimapille, ja, und das ist für mich einfach ein Paket. Das heißt, da wird die eigentliche Botschaft verpackt in eine Schluckhilfe, ja, sodass du das leichter runterkriegst
Okay,
und
gutes Bild, ja.
dass er bei dir sich einen Vertrauensvorschuss erarbeitet. Und dann schlucken die Leute das mit dem Klima und das mit der einzigen legitimen Einstellung gleich noch mit, ja.
Also so wissenschaftlicher Konsens und
Und
so
ich sage dir
weiter,
noch was dazu. Also die Tatsache, dass der Mainstream bis hin zur Tagesschau, was ja so eine Art schwarzer Kanal ist, wie früher in der DDR, diese Sache hochpusht, sagt ja auch schon alles. Das heißt, das ist Agenda, dieser Herr Rezo, aus meiner Sicht.
Weil
Ja.
wenn die nicht in der Tagesschau prominent berichtet hätten, hätte es auch nicht 13 Millionen innerhalb
Nein,
kurzer Zeit
nein, nein,
gegeben.
nein.
Klicks, ja,
Genau.
okay.
Und nicht nur die Tagesschau, das war ja in allen Medien. Ja. Und das heißt, das ist Agenda gewesen. Ja. Und er hat sich erstmal einen riesigen Vertrauensvorschuss erarbeitet durch berechtigte Kritik, die endlich mal ausgesprochen werden musste auch.
Und dann aber die Kernbotschaft trotzdem.
Ja, na klar. Und jetzt war man geöffnet, psychologisch, um das mitzuschlucken. In Sachen Klima gibt es nur eine legitime Einstellung.
Ja.
Und er hat mit tausenden Wissenschaftlern bla bla bla, er hat da irgendwelche Quellen links drunter gesetzt. Das kann man genauso gut von der anderen Seite auch. Ja?
Ja, ja.
Und damit hatten die Leute das geschluckt. Und ich meine, der Mainstream hat sich ja, der ist ja wandelbar. Der Mainstream ist ein Chamäleon. Ja. Ja? Wir denken bei Mainstream an ARD, ZDF, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine. Ja. Aber der Mainstream, Mainstream setzt sich schon längst andere Hüte auf, so Baseball-Cappies von YouTubern, ja. Hey Leute und so, ich bin nur ein kleiner YouTuber und ich habe übrigens mal recherchiert, ja. Und man muss sich auch mal vergegenwärtigen, so ein Typ wie dieser Rezo, der ja eigentlich nur Blödelvideos produziert, aus meiner Sicht normalerweise, erarbeitet sich erstmal ein riesiges jugendliches Publikum, ja. Und das ist dann sehr leicht, diese ganze Masse Leute hin und wieder mal ruckartig mitzunehmen. Indem er plötzlich politisch auftritt und sagt, ja, Leute, jetzt muss ich mal ernst werden. So, ja. Ja. Also das und das. Zum Beispiel in Sachen US-Kriege oder sowas. Und dann eben die Klimapille, die bittere Pille innen drin. Ja.
Rezo als die Schluckhilfe für die eigentliche Agenda. Finde ich ein gutes Bild,
Schluckhilfe. Ja, das ist eine Schluckhilfe gewesen. Er öffnet deinen Geist psychologisch. Du kannst alles unterschreiben, was er sagt jetzt. Ja. In diesem Fall, den du auch zitiert hast, mit den US-Kriegen, NATO-Kriegen und so weiter. Ja, kann man ja alles unterschreiben. Und jetzt hat deine Hand von dieser Unterschrift schon so einen Schwung und jetzt kommt diese Klimanummer und die unterschreibst dann auch noch mit. Es gibt nur eine legitime Einstellung, okay, Haken drunter, psychologisch.
Ja.
Das sind ja alles Propagandaaktionen, diese ganzen Nummern. Ja.
Eigentlich war es ein PR-Desaster für die etablierten Parteien auch, gerade die CDU, weil die Zerstörung der CDU hat es ja geheißen. Und wie die darauf reagiert haben, das müssen wir jetzt gar nicht...
Aber das ist ganz anders eingefädelt, Robert, weil im Grunde genommen ist das ja Wasser auf die Mühlen der Klimapolitik von Merkel, der Grünen und so weiter. Ja? Die Taktik sieht einfach so aus. Das Problem ist ja, wenn ich von oben herab zum Beispiel eine Politik mache wie Klima, CO2-Reduzierung und so, dann muss ich ja die Leute überzeugen. Das kommt alles von oben, aus der Regierung, aus dem Bundestag. Und ich bin darauf angewiesen, dass die Bürger mir dann nachlaufen, dass ich die mitziehen kann. Ja. Es ist doch noch viel besser, ich setze jetzt einen da rein in die Bevölkerung, der jetzt dann aufsteht und sagt, jawohl, genau, und wir müssen noch viel schneller gehen und ihr da vorne habt versagt. Ja. Und da treibt er jetzt die Menge nach vorne zu dieser Regierung hin, zu dem Bundestag, zu diesen Parteien. Ja. Und die sagen dann, ja, da seht ihr es ja, also tja, wir müssen wirklich schneller machen und so. Ja, und es erscheint gar nicht mehr als Regierungsprogramm. Aber dass es ein Regierungsprogramm ist, zeigt uns die Tatsache, dass die Regierungssender dieses Ding auf Millionen Klicks hochjagen. Ja, und das kann ich dir versprechen, das machen die nur, wenn es der Agenda nützt und wenn es der Agenda entspricht.
Letzter Punkt zu dem Thema. Es ist zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit so, dass ein Volk auf die Straße geht, um die Politik der Regierung zu fördern und weiter voranzutreiben. Also wir Deutschen, wir gehen auf die Straßen für mehr Steuern.
Ja,
also das gab es, glaube ich, so auch noch nicht.
So eine irre Nummer.
Dass die Menschen für mehr Abgaben protestieren sozusagen und los, ihr müsst jetzt tun. Aber lass uns da einen Punkt machen, sonst kommen wir über den Monat gar nicht hinaus. große Agenda, wir haben es erkannt, wirklich, und ich werde das auch weiter verfolgen, wie wir alle. Ich möchte aber noch mal kurz zum 17. Mai kommen. Die Ibiza-Affäre. Ein toter Gaul galoppiert um die Welt, heißt dieses Kapitel. Wir erinnern uns, es gab ein Video, das den österreichischen Politiker gezeigt hat, wie hieß er nochmal?
Strache.
Strache mit seinem Kollegen zusammen, die in Ibiza in recht alkoholisierter Stimmung da gewisse Aussagen getätigt haben, und das hat dann innerhalb wenigen Tagen, Stunden fast eine riesige Regierungskrise in Österreich ausgelöst, die zum Sturz der der damaligen Regierung geführt haben. Wie war dein erster Eindruck, als du das wahrgenommen hast? Und wie ist deine Einschätzung? Wer steckt da dahinter?
Also, ich habe das gleich wahrgenommen als politischen Anschlag. Das war ja eigentlich ganz klar. Auch die Situation vor den Europawahlen,
Die zeitliche
ja,
Nähe, das war
klar,
ein paar Tage vor den Wahlen sozusagen, ja.
Es gibt ja einige globale Rebellen, ja, wie Trump, Bolsonaro in Brasilien, Orbán in Ungarn und andere. Und auch Strache gehört zu diesen globalen Rebellen, die man ja irgendwie also ruhig stellen muss oder aus dem Verkehr ziehen muss, ja. Und das war ein ganz klarer politischer Anschlag. Es ist ja auch bekannt, dass das als Falle aufgebaut worden war. Wurde
Das
ja,
war ja ein 2 Jahre altes Video sogar.
ja, es wurde richtiggehend auf Lager gehalten für das richtige Timing, ja. Und
Warum dieses Timing? Warum vor der
wegen der
Wahl?
Wahl, also wir hatten ja ab 26. Mai die Europawahl, ja, in Österreich glaube ich auch.
Mit einem gefürchteten Rechtsruck, dass also
Natürlich.
quasi die ganzen Massenmedien voll waren mit dem Gespenst, dass jetzt wilde rechtsextreme Horden die freie Welt überfallen werden.
Und
So war
noch
der
schlimmer, im
Tenor.
Europaparlament war dabei, sich also eine Fraktion oder Koalition zu bilden aus allen sogenannten rechtspopulistischen Parteien, wozu auch Strache gehörte, ja, oder die FPÖ, seine FPÖ. Also das ging nicht nur um Österreich, es ging um ganz die gesamte EU und letztlich immer die gesamte Welt, weil das ist ja alles schon ein medialer und politischer Raum, ja. Und das hat man damit attackiert und versucht zu attackieren. Und es ist auch gelungen, weil man konnte das an den Umfragen ablesen. Die FPÖ ist dann direkt danach, also von 22 oder 23% in den Umfragen abgestürzt auf 17,5. Bin nicht ganz sicher, ob das ein Umfrageergebnis oder das Wahlergebnis dann war, der Europawahl in
Also großer
Österreich.
Vertrauensverlust, ja.
Na klar. Aber man hat ja dann auch, selbst der Mainstream hat das ja dann eingeräumt, dass das war eine bewusst aufgebaute Falle. Ja.
Und die zeitliche Nähe war dann eben, ich glaube, es war nicht ganz eine Woche vor der Wahl. Das war also genügend Zeit, damit sich dieser Skandal aufbaut,
Ideal.
damit man das Thema richtig aufblasen
Richtig.
kann. So seht ihr, was das für Typen sind. Und
Genau.
die Empörungswelle hat sich
Ja.
dadurch natürlich ausgebreitet. Und
Genau.
das hat das Ergebnis in den Wahlen hat man das gesehen.
Also
Ja.
man hat es wirklich so gemacht, dass die Empörungswelle richtig sich aufbauen kann, aber dass sie nicht so weit, dass man nicht so viel Zeit verstreichen lässt bis zu den Wahlen, dass es etwa wieder in Vergessenheit geraten könnte.
Also das zeitliche Fenster, das dürfte nicht zu weit
Nee,
vor
nee, nee.
und nicht zu weit dahinter sein,
Genau.
ja? Okay, ja.
Man sieht das oft bei solchen Aktionen, vor Wahlen, auch bei solchen Amokläufen oder so, dass die in bestimmten
Ja.
Zeitpunkten gesetzt werden, so dass ich die Empörungswelle aufbauen kann, aber nicht, dass es schon wieder von anderen Ereignissen zugeschüttet werden kann
Also
auch.
die Akteure dieser Aktionen wissen genau, wann sie sowas
Ja,
zu platzieren haben.
klar,
Ja.
ja.
Gerade ist aktuell in den letzten Tagen oder ein, 2 Wochen war es so, dass gewisse Personen in Österreich verhaftet worden sind. Ich habe es nicht ganz verfolgt, aber so am Rande mitgekriegt, dass es da offensichtlich doch juristische Schritte jetzt gibt gegen irgendwelche Leute, die dieses Video mitproduziert haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie der Sachstand ist. Ich warte da noch ab. Aber offensichtlich ist es noch nicht gegessen, die Geschichte in Österreich. Es wird weiter
Nein,
gemacht, ja.
der Strache hat ja gerade auch einen Prozess gewonnen vor einem oberen Gericht. Ich weiß nicht, wie das in Österreich heißt, Oberlandesgericht oder so, das klar festgestellt hat, diese Aufnahmen waren ja illegal. Die waren illegal. Natürlich, wir wissen das ja auch, ein Lauschangriff ist nur in ganz bestimmten Fällen den Behörden erlaubt, wenn schwere Verbrechen, Terrorismus oder sowas im Raum stehen, ja. Aber das war ein Privatgespräch und deswegen durfte man das nicht einfach so aufnehmen und schon gar nicht veröffentlichen.
Es
Ne?
war vor
Das ist
allem selektiv, also die Kernaussagen dieser 7 Stunden
ja,
hat man eben rausge-, nicht
natürlich.
Kernaussagen, sondern man hat manipulativ
Ja.
geschnitten und hat eben die wichtigsten Sätze genommen, die die Agenda, oder damit man
Ja.
diesen Skandal aufbauen kann. Strache hat ja gefordert, dass man das ganze Video zeigt und die
Eben.
Süddeutsche hat sich geweigert, das komplett rauszugeben.
Ja, weil dann würde man sehen, wie tot der Gaul eigentlich war.
Ja,
Ja,
okay, das
deswegen
ist
habe
der,
ich.
warum schreibst du ein toter Gaul galoppiert um die Welt,
Genau, weil
ja.
dieser Gaul war journalistisch tot. Ich habe dann überlegt, wie wäre es mir gegangen in der Redaktion, wenn man uns das vorgesetzt hätte. Erstmal, und wenn wir zu entscheiden gehabt hätten, ist das ein Thema oder nicht, ja, dann hätten wir erstmal gesagt, Moment, das ist ja illegal. Ja, die Aufnahmen sind illegal entstanden. Dann zweitens, das ganze Ding wurde ja bewusst für ihn aufgebaut, also provoziert. Und
Mit der blonden Frau,
ja.
sexy, Alkohol,
Ja.
Männer, die dann in dieser Stimmung sind, hormonell und mit den
Genau.
Drogen, weil weißt du, was da sonst noch für Drogen dabei
Ja.
waren. Es hat auch allen Anschein nach, also ich habe einen Artikel gelesen, wo jemand das ganz klar als Geheimdienstaktion quasi analysiert hat, von der Methode her, von der Art und Weise, wie das überwacht wurde,
Ja.
wie die Aufnahmen hergestellt wurden, die
Klar.
Professionalität und so weiter. Das waren keine Amateure.
Nein, nein, das war ein politischer Anschlag, ja, den man sozusagen auf Halde produziert hat, schon im Hinblick auf bestimmte Momente wie diese Wahl, ja. Und
Wie heißt das Kompromat? Oder gibt es da so einen Ausdruck dafür, dass man so etwas generiert, womit man einen Mensch erpressen kann oder
den
so?
kenne ich gar nicht.
Kompromat, das habe ich irgendwann mal
Ja?
aufgeschnappt, ja, dass man damit eben Material erzeugt, das für jemand kompromittierend
Ach
ist.
so,
Ja,
ja, klar.
also.
Genau. Und dann hätten wir geschaut in dieser Redaktion, okay, auf diesen Aufnahmen, den gesamten Aufnahmen, sagt der Mensch auch noch dauernd, er will aber nichts Illegales machen. Ja? Auf keinen Fall, er ist nicht korrupt, sagt, wiederholt er immer wieder. Und das heißt, all das, was er gesagt hat und was skandalisiert wurde, steht aber unter dem Legalitätsvorbehalt bei Strache. Stand unter dem Legalitätsvorbehalt, ja, sowieso.
Was heißt
Das
Legalitätsvorbehalt?
heißt, er hätte das nur gemacht, wenn es legal gewesen wäre.
Okay.
Das war für ihn ganz
Ah, okay,
klar,
verstehe. Und
ja.
trotzdem hat man ihm einen Strick draus gedreht, ja.
Und dann viertens oder fünftens hat er auch noch bemerkt, dass das wohl eine Falle sein muss, hat er mehrmals gesagt, ja, zu seinem Freund Gudenus heißt er, glaube ich.
Und eine der anwesenden Frauen, ich glaube die Frau von Gudenus, die hat auch gesagt, hier stimmt doch was nicht.
Nee,
Ja,
genau,
also
eben.
das ist denen
Also,
schon merkwürdig vorgekommen,
wenn ich
ja.
das gesehen hätte und auch bestimmt viele andere seriöse Journalisten, hätten wir gesagt, das ist nicht die Geschichte. Die Geschichte ist eine ganz andere Geschichte, nämlich wie und warum diese Falle aufgebaut wurde und von wem. Das ist die Geschichte, wie man versucht, einen Politiker politisch auszuschalten. Mit welchen Methoden, wie das aufgebaut wird, das ist doch die Geschichte.
Und vor
Das.
allem, warum so prominente Medien wie die Süddeutsche und der Spiegel das platziert
Ja,
haben.
klar.
Ja. Was ist deren Motivation, das zu publizieren,
Ja.
wenn du schon als Journalist
Ja.
sagst, das riecht
Das ist nicht
faul.
die Geschichte gewesen. Das ist einfach nicht wirklich hart gewesen, nicht eindeutig genug. Also der Strache, dem kam nicht diese Schurkenrolle zu, die man ihm dann letztlich aufgedrängt hat. Diesen Schurken gab er einfach nicht her. Ja? Die Schurkerei war das andere Ding, diese Provokation, die Falle, ja. Und dann auch die Zusammenstellung des Materials, das man veröffentlicht hat. Das andere hat man weggelassen, ja, wo er immer wieder sagt, aber nichts Illegales, bitte, keine Korruption, gar nichts, ja.
Wie siehst du die Rechtfertigungsversuche seitens der Süddeutschen Redaktion, so nach dem Motto, ja, wir haben ja nur unsere Pflicht getan, die haben sich
Nein,
ja mehr
im
oder weniger.
Gegenteil, die haben nicht ihre Pflicht getan. Die Pflicht wäre gewesen, das Ding ins Archiv zu legen und zu sagen, gut, wir lassen es mal da liegen und lassen es mal reifen. Vielleicht kommt später noch mal was dazu, was diese Geschichte dann eindeutig in eine oder andere Richtung lenkt, ja. Oder wir nehmen die Geschichte und machen jetzt eine Geschichte draus über diese Methoden des medialen Rufmordes, ja. Und das ist ja die Geschichte, die spannende, ja. Aber ich meine, der Spiegel ist ja bekannt als Rufmordmagazin. Also wen der schon alles medial hat über die Klinge springen lassen, ja.
Ist halt auch eine Macht, ne? Wenn der Spiegel etwas schreibt, einen Verriss über irgendeine Person macht, dann lassen alle anderen die Hände
Ja,
davon. Man
das ist.
kündigt Verträge, Kooperationen werden
Genau.
beendet und weil man will sich ja nicht mit jemand Verfemten zusammentun.
Ja, der Spiegel ist, musst du dir vorstellen, das ist der große Gong in der deutschen Medienlandschaft. Wenn man da draufhaut, dann weiß man, wo es lang geht. Dann weiß der Rest der Meute, wo er hinlaufen muss. Ja.
Also
Und
wenn der
alle.
Spiegel schreibt, wie Verschwörungstheoretiker die Wahrheit auf den Kopf stellen, du
Ja,
erinnerst
ja.
dich 2002 oder 2003, dieses berühmte Cover,
Ja,
wo
ja.
der 11. September
Genau.
thematisiert wurde, das ist die Marschrichtung.
Ja,
Ne? Da
natürlich.
geht's hin,
Ja,
Leute.
ja.
Das ist die Richtung, wenn ihr uns folgen wollt, bitte, aber sonst gibt es Gegenfeuer.
Der Spiegel ist sowas wie das Hauptquartier des Mainstreams, die Brücke dieses Mainstream-Ozeandampfers, ja. Und wenn der auf seinen Gong haut oder in sein Horn bläst, dann weiß der Rest der Meute, wie er zu rennen hat, ja.
Gibt mir eine gute Brücke fürs nächste Thema, weil auch der Spiegel beim Fall Epstein natürlich sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert hat. Die offizielle Darstellung von dem Fall Epstein war ja, dass der, oder Epstein heißt es ja, dass er Selbstmord begangen hat in der Zelle, obwohl er als selbstmordgefährdeter Insasse eigentlich hätte gar nicht das machen können. Und es gab keine kritische Analyse, es gab kein kritisches Nachfragen, keine Frage cui bono und warum. Da muss ich dir recht geben, da hat sich also dieses ehemalige Nachrichtenmagazin hat sich da also wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Der Fall Epstein gibt ja natürlich auch die Möglichkeit für den Deep State oder auf den Deep State mal ein genaues Bild zu werfen. Ganz kurz aufgeholt, Epstein, Milliardär, superreicher Mensch, der seit vielen Jahren mit reichen und prominenten und berühmten und wichtigen Personen verkehrt hat, hat die mit auf eine Insel genommen und es kam der Vorwurf der Pädophilie, des Missbrauchs an vielen jungen Frauen. Das ganze Thema wurde jahrelang unter die Decke gehalten, obwohl es viel zu schreiben gab schon. Und dann ist es aber plötzlich jetzt doch aufgeploppt und es wurde nicht mehr, man konnte es nicht mehr den Deckel draufhalten. Und das Bauernopfer war der Herr Epstein, sagen wir es mal so. Wie schätzt du diesen Fall ein und warum musste da ganz schnell der Deckel draufgehalten werden auf das Thema?
Tja, also das ist ja eigentlich der Super-GAU gewesen für die amerikanischen, aber sogar teilweise globalen Eliten, weil ja in diesen Adressbüchern des Herrn Epstein um die 1000 Personen drin standen, der absoluten amerikanischen und globalen Elite. Ja.
Prinzen,
Ja.
Premierminister, Könige.
Politiker und so weiter. Ja. Und Epstein war ja nach dem, was wir jetzt wissen, nichts weiter als ein Elitenzuhälter. Ja, also der betrieb einen Zuhälterring mit sehr jungen Mädchen, hatte diese Leute versorgt. Ja, nicht unbedingt jeden Einzelnen, der in diesen Adressbüchern stand. Jeder Fall muss natürlich eigentlich untersucht werden jetzt, ja, weil es besteht der Verdacht, dass sich jeder Einzelne von denen strafbar gemacht hat, indem er mit nicht sexualmündigen Menschen Sexualverkehr hatte oder gehabt haben könnte, ja. Und das ist natürlich eine Bombe im Zentrum der Eliten gewesen, diese Epstein-Sache, dass er überhaupt aufgeflogen ist, dass man gegen ihn ermittelt hat, dass man ihn verhaftet hat. Das war der Super-GAU, ja. Und das ist eine ganz große Spinne im Netz gewesen, Epstein, und mit sehr, sehr guten Verbindungen mindestens zu Geheimdiensten. Weil seine Freundin, seine Lebensgefährtin oder wie soll man da sagen,
Angestellte, Ghislaine Maxwell.
ja, das war die Tochter eines sozusagen britischen und israelischen Superagenten, Robert Maxwell. Und schon der soll seine Tochter herangespielt haben für sexuelle Spielchen an so Prominente.
Also
Das,
irgendwann wird es verfilmt, weil diese Frau,
ja.
diese Ghislaine Maxwell, die hatte einen Hubschrauberführerschein, die war Taucherin, die hatte also alles, was James Bond eigentlich in
Ja,
seinen
ja.
Filmen macht, das war auch so eine Art, ja,
Superagentin.
Superagentin, wenn man es jetzt mal bezeichnen will. Und die steht in dem Verdacht, eben die jungen Mädchen an diese Personen herangeführt zu haben.
Und es gibt da auch Aussagen von CIA-Leuten, dass die Immobilien von Epstein gespickt waren mit Kameras. Ja. Und das ist natürlich dann klar, um welches Geschäft es hier geht. Es geht um das gute alte Erpressungsgeschäft wahrscheinlich. Ja.
Man führt den Herrschaften Minderjährige zu, die sind in irgendwelchen Zuständen dann eben nicht in der Lage, da sich zurückzuhalten. Es kommt zu sexuellen Handlungen und hinterher sagt man, du gehst morgen zur UNO und erzählst diesen Text, sonst
Ja,
wird dieses Bild in die Presse kommen.
natürlich. Und besonders interessant ist auch die Rolle von Inseln, dass Inseln da eine Rolle spielen. Weil wenn man da mal eingeladen ist und plötzlich merkt, Moment, die Sache hier, die läuft aus dem Ruder, ja, dann kommt man ja nur mit der Hilfe von Herrn Epstein wieder runter von der Insel. Ja.
Stimmt, ah, von der Seite
Also
habe ich es noch gar nicht
das ist
gesehen,
eine
ja,
ganz
okay,
beklemmende, schlimme Situation, ehrlich gesagt auch, ja. Und kurz und gut, der Verdacht verdichtet sich. Wir haben hier so eine Art Weltregierung gehabt, eines Zuhälterrings oder eines Superzuhälters, dessen Klientel nicht nur in irgendwelchen Leuten bestand, sondern in der obersten Crème de la Crème der amerikanischen und globalen Gesellschaft.
Und mit dem freiwilligen, vermeintlich freiwilligen Tod des Hauptprotagonisten ist diese Geschichte gestorben?
Nein, nicht ganz. Also das ist natürlich, unheimlich viele Leute haben unglaublich aufgeatmet. Auch Prince Andrew übrigens, den man dann später abgesägt hat nach seinem fatalen Interview. Den sah man also ganz entspannt, befreit, auflachen auf Fotos, ja, nach Epsteins Tod oder Verschwinden. So ganz klar ist das ja noch nicht, ja. Und aber die könnten sich zu früh freuen, weil damit sind ja die Ermittlungsverfahren gegen den Rest der Leute nicht erledigt. Also wenn da Zeuginnen aussagen, sie wurden von den und den Personen missbraucht, das ist ja dann nicht erledigt mit dem Tod Epsteins, sondern diesen Missbrauch hat es vielleicht gegeben und daher muss ja auch ermittelt werden. Ja.
Die Rolle von dem Herrn, von dem englischen Prinzen, der Bruder von Prinz Charles, Prinz Andrew, da habe ich in letzter Zeit einiges gelesen drüber und auch mich mit Freunden unterhalten. Es könnte sein, dass der eben so eine Art Scapegoat ist, also so eine Art Sündenbock, dass man ihn quasi hingeschickt hat zu diesem Interview, weil es war ja ein mediales Desaster, also ein PR-Gau, wenn man das gesehen hat. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, wie der da gestammelt hat und sich in Widersprüche verstrickt hat. Ich kann gar nicht schwitzen und so.
Katastrophe.
Deswegen, also unglaublich, wer dem das beraten hat. Ja. Und ich habe das Gefühl, oder das war auch der Tenor, den ich so aufgeschnappt habe, dass er eben jetzt das ganze Feuer medial auf sich zieht, aber die eigentlichen Personen, die wirklich unter Beobachtung stehen sollten, wie Clinton zum Beispiel, der ja über 20 Mal alleine ohne Leibwächter auf der Insel aufgetaucht ist, da wird abgelenkt davon. Also Clinton alleine müsste jetzt schon mehrfach angeklagt werden bezüglich vieler, vieler Sachen. Aber jetzt alleine in diesem Epstein-Fall müsste man das Scheinwerferlicht mal genau auf ihn richten. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht eine Ablenkung sein könnte?
Könnte sein. Es könnte sein, weil die Medien ganz viel mit Ablenkungen arbeiten. Sie schicken also dauernd irgendwelche bunten Säue durchs Dorf, auf die wir starren sollen, während die bösen grauen und schwarzen Säue, die sollen sich irgendwie heimlich durch die Straßen schleichen können.
Ja? Zaubertricks. Man macht Ablenkung hier und der Trick findet da statt.
Illusionismus sozusagen. Ja? Und es kann sein, dass es ein Ablenkungsmanöver ist, aber es kann auch sein, dass es eben die erste dieser vielen Bomben war, die noch vielleicht hochgehen werden. Auch gegen andere Leute. Das wurde auch schon länger angekündigt. Es gibt angeblich sehr viele tausend verschlossene Akten in den USA gegen sehr viele prominente Menschen, also deren, wo Ermittlungsverfahren und auch Anklagen schon längst überfällig sind. Und vielleicht war das einer dieser Punkte, vielleicht war das schon eine dieser Akten, die man langsam mal öffnet und sagt, so Freundchen oder Freunde, jetzt arbeiten wir das mal ab. Jetzt kommt ihr mal dran. Ja. Weil auch dieser Andrew muss wahrscheinlich vor dem FBI aussagen. Ja. Und er ist nicht immun übrigens.
Ja, ja.
Mitglieder des britischen Königshauses sind nicht gegen Strafverfolgung immun.
Er ist jetzt zurückgetreten. Ich weiß nicht, wie man als Prinz zurücktreten kann. Es gibt schon viele Leute, die ihn fallen haben lassen, also Sponsoren, Wegbegleiter und Leute, die in Projekten mit ihm involviert sind, distanzieren sich, weil sie merken, ups, der ist verbrannt. Also sich jetzt mit dem zu zeigen, ist nicht die beste PR für unser Projekt.
Ja, ja, klar.
Also der ist verbrannt.
Ja, so. Der ist medial tot. Ja. Also das dauert sicher Jahre, bis der vielleicht sich mal wieder irgendwie öffentlich in irgendeinem Amt engagieren kann oder so. Ne?
Naja, aber auf jeden Fall, es gibt mal wieder einen guten Blick, eine gute Möglichkeit, auf diesen sogenannten Deep State einen Blick zu werfen. Das ist für viele Leute schwer vorstellbar. Jenseits des Machbaren, dass es da eine globale Elite gibt, das ist ja etwas, was man Verschwörungstheoretikern, ich würde es eher Verschwörungsanalysten und Verschwörungsspezialisten bezeichnen, ja, dass man das diesen uns Menschen auch vorwirft, dass ihr sagt, ah, das kann eigentlich gar nicht sein, dass es so ein Konglomerat aus Supermächtigen gibt, die sich alle quasi einer Agenda verschrieben haben. Und ich halte das für grundsätzlich naiv, wenn man so denkt. Ja. Nur weil man sich das nicht vorstellen kann und deswegen sagt, das existiert nicht, das ist gefährlich in meinen Augen. Ja. Wie kann man Menschen gerade anhand von so einem Beispiel eben doch sagen, ey, mach doch bitte mal die Augen auf. Hättest du da einen Tipp für Zuschauer, wenn sie ja, ich kann mir das gut vorstellen, Viele unserer Zuschauer berichten das auch immer, dass sie in Situationen dann immer in die Ecke gestellt werden. Ach du mit deinen Verschwörungstheorien, hör auf, heute Abend drüber zu sprechen, wenn die Frau den Mann schon auf dem Weg zu einer Party in die Rippen boxt und sagt, fang nicht wieder an damit. Das haben mir so viele Leute schon erzählt. Was könnte man denen als Werkzeug in die Hand geben, wenn man diesen Stereotypen-Vorwurf immer wieder ausgesetzt wird?
Ja, ich würde sagen, einfach mal das eigene Gehirn benutzen. Ja, also es gibt ja so einen schönen Spruch von, na, wie hieß denn der? Oscar Wilde, dem englischen Dichter. Der geht sinngemäß, also wer nicht eigenständig denkt, denkt überhaupt nicht. Ja. Und das ist ja wahr, wenn ich einfach nur nachplappere, was Frau Merkel sagt oder die grüne Fraktion im Bundestag oder so, dann ist nachplappern ist ja nicht denken. Also wer nicht selber denkt, denkt gar nicht. Und deswegen kommt man nicht drum herum, sein eigenes Gehirn zu benutzen, ne? Und dafür muss man sich öffnen und damit muss man halt anfangen, ja? Und nicht anderen Leuten, die das tun, irgendwelche Vorwürfe machen. Weil die sind eigentlich solchen Menschen ja weit voraus, indem sie ihr eigenes Gehirn benutzen. Und bei dieser Epstein-Affäre hätte ja jeder gesagt vorher, als das noch nicht bekannt war, so ein Drehbuch hätte einem ja keiner abgekauft. Also sozusagen so ein pädophiler Dr. No, ja, der die Hälfte der globalen Elite über Sexualerpressung kontrolliert. Ja. Also das ist
Der
doch.
auffliegt und dann angeblich Selbstmord begeht und so
Ja.
weiter unter ganz mysteriösen
Und
Umständen.
seine Freundin ist also, wie du schon sagtest, beherrscht praktisch sämtliche James-Bond-Techniken, die man sich vorstellen kann, ja. Und ich
Hätten die
meine,
Hollywood-Produzenten gesagt, bei so einer Vorlage von einem
nee,
Drehbuch,
tut mir leid, das ist zu trivial und
das
glaubt
ist,
mir keiner, glaubt uns keiner, ja.
ja.
Und das ist doch mal ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, schaut doch mal dahin, ja. Hätten wir euch das vor 10 Jahren erzählt, hättet ihr uns als Verschwörungstheoretiker beschimpft. Jetzt, wird das öffentlich ausgibt, kommt das öffentlich zutage? Ja, was soll denn noch passieren? Ja? Und man muss sich auch von der Vorstellung trennen, dass die globalen Eliten also auf so einer kleinbürgerlichen Ebene funktionieren wie wir alle oder auf so einer bürgerlichen Ebene mit wenigstens versuchtem Anstand, Moral, bestimmten Maßstäben. Nein, was da passiert, spottet jeder Beschreibung. Das muss unbedingt geheim gehalten werden vor dem Publikum, weil sonst natürlich die Leute von diesen Menschen abfallen würden, von diesen Politikern und Bankern und was weiß ich, ja. Und das war mal so ein kleines Guckloch in die Welt der Mächtigen.
Ja, das hatte ich gerade im Kopf, diesen Gedanken, ein
Ja.
kleines Spotlight nur,
Ja.
weil wenn man nämlich diesen kleinen Punkt, diesen Lichtpunkt mal etwas in den größeren Scheinwerferkegel steckt und Begriffe wie MK-Ultra oder andere Sachen aus dem Deep State noch mit in diesen Topf wirft, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild und da
Ja.
wollen die wenigsten Leute wirklich hinschauen.
Ja.
Also das ist ja nur die Oberfläche, wovon wir hier sprechen.
Genau.
Ja, und
Eben.
du hast es ja seit Jahren und Jahrzehnten, beschäftigst du dich ja mit diesen Themen schon, wir alle eigentlich. Das ist so bizarr, dass ich durchaus verstehen kann, dass viele Leute, die zum ersten Mal mit diesen Informationen konfrontiert werden, eine gewisse Abwehrreaktion entwickeln. Dass sie sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Das ist wie bei 9/11, dass die
Ja.
Leute erkennen müssen, es war der eigene Staat oder Kräfte innerhalb des Staates, wer auch immer, ne,
Ja,
so,
ja.
der das inszeniert hat und diese Auflösung des eigenen Wertehorizonts, dieses eigenen Konstruktes, was man als Gesellschaft vor sich herträgt, das wiegt schwer. Und diesen Prozess durchzustehen oder diesen Prozess zu gehen, erfordert sehr viel Mut, Kraft und auch irgendwie sehr viel Lebensenergie. Ja? Das ist für viele Menschen nicht einfach nachzuvollziehen.
Ich habe das ja mal den kognitiven Shift genannt, ja, also
Ja,
das
sehr guter Ausdruck,
kognitive
ja.
Umschwenken, ja, dass man mal an einer Tatsache oder an einem Beispiel begreift, das ist völlig anders, als man uns erzählt, ja, und es ist auch völlig anders als das, was ich mir hätte vorstellen können. Und das ist sozusagen, ja, da geht erstmal bei vielen Leuten ein erstes Fenster auf und dann kann man beobachten, dass sie plötzlich auch in der Lage sind, das anzuwenden auf andere Fenster. Sie finden plötzlich den Griff für ganz viele andere Fenster und können die auch aufmachen. Und das nenne ich den kognitiven Shift, ja, der bei vielen von uns stattgefunden hat und der bei immer mehr Menschen stattfindet, dass es einfach kippt, dass man von der Propaganda, dem Kunstbild abfällt. und plötzlich selber anfängt zu sehen und zu denken. Mhm. Ja. Und das ist eine große Hoffnung, die ich habe und viele, dass es immer mehr Leuten gelingt. Ich kriege sehr viel Leserpost und sehr viele E-Mails mit genau dieser Rückmeldung, dass meine Bücher ihnen die Augen geöffnet haben, dass sie dann mit diesem Werkzeug überall hingehen können, an jedes Thema und sich fragen können, ist das wahr oder ist das nicht wahr? Kann das stimmen oder stimmt das nicht?
Ja. Ich habe oft diesen nicht Vorwurf bekommen oder diesen Satz gehört, so ja, das ist ja erschreckend und das ist ja schlimm, wenn man gar nichts mehr glauben kann. Ja, das mag zum Teil stimmen, aber ich empfand damals, als ich mehr oder weniger aufgewacht bin, als ich diesen kognitiven Wandel gemacht habe, empfand ich das als befreiend und unheimlich wichtig in meinem Leben. Es war ein für mich epochemachendes Ereignis, weil ich in dem Moment, es war wie wenn ein Schleier der Täuschung, ich wurde enttäuscht, mit Bindestrich, so die Täuschung hat aufgehört und ich sehe die Welt viel klarer. Ich bin in manchen Dingen vielleicht immer noch falsch gewickelt und es gibt Themen, wo ich mich wahrscheinlich irre, das kann durchaus sein, ich bin ja nicht perfekt und es gibt Themen, da weiß ich es nicht besser. Ja. Aber so diese großen Themen, wie wir jetzt auch besprochen haben, zum Beispiel Klima oder Deep State oder auch Trump, das ist ein Thema von einem anderen Gespräch noch von uns, da sieht man halt dann doch, wie unglaublich erleichternd man da sein kann, wenn man diesen Wandel einmal erlebt hat.
Ja. Genau. Ja, es ist wirklich so, als würdest du völlig verschmierte Fenster öffnen und plötzlich klar sehen können. Mhm. Ja. Und natürlich kann man nicht alle Lügen auf einmal durchschauen. Und es werden immer Restlügen bleiben, auf die man immer noch reinfällt. Aber es gibt ja das berühmte Zitat, was ich auch immer wieder zitiere. Diese Scheinwelt wird ja bewusst geschaffen. Und das ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern das hat ja jemand explizit gesagt. Und zwar der Geheimdienstchef der USA, CIA-Chef William Casey.
Mysteriös verstorben damals.
Der gesagt hat, also unsere Desinformation funktioniert dann, wenn alles, was die amerikanischen Bürger glauben, falsch ist. Das heißt, das ist das Bekenntnis zur Konstruktion einer kompletten Scheinwelt.
Mhm, einer Matrix.
Wie man das nennen will, ja. Mhm. Und eine Kulisse, eine Scheinwelt, eine komplette, bitteschön, ja, rundum. Mhm. Full-Service-Lügenwelt, ja.
Full-Spektrum-Lügenwelt,
in der wir uns bewegen. Das war das Ziel dieses obersten Geheimdienstes. Ja. Und warum machen die das? Es gibt da eine Erklärung, für die ist Öffentlichkeit und Feind dasselbe. Ja. Mhm. Denn alles, was die Öffentlichkeit weiß, weiß auch der Feind. Mhm. Deswegen muss ich auch die Öffentlichkeit permanent in die Irre führen. Und das ist eben unser Ansatz, unsere Kunst, diese Sachen zu durchdringen und zu analysieren und von da aus zur Wahrheit vorzudringen. Mhm. Weil es ist übrigens auch interessant, dass ja jede Lüge auch die Wahrheit enthält. Jede Lüge verhält sich ja irgendwie zur Wahrheit. Ja? Mhm. Zum Beispiel viele Lügen entfernen sich gerne um 180 Grad von der Wahrheit. Ja? Man muss sie dann eigentlich nur umdrehen. Okay. Und dann kann man schauen, ja, die umgedrehte Version funktioniert die besser als die andere. Ja? Die man uns vorgesetzt hat. Und oft stellt man fest, tatsächlich, wenn ich das Ding um 180 Grad drehe, dann passt es. Mhm. Dann passt alles zusammen. Muss man mal ausprobieren.
Lieber Gerhard, vielen Dank wirklich für dieses Scheinwerferlicht, das du uns mit diesem Buch in die Hand gibst. Also es ist ja wieder nicht nur der Blick ins Schlüsselloch, sondern du hast ja viele Themen hier noch aufgegriffen, die wir jetzt gar nicht alle abarbeiten können. Ich freue mich schon wieder, was nächstes Jahr alles passiert. Und ich habe die Befürchtung, dass die Beschleunigung, dass die Ereignisdichte noch größer wird. Es kommt mir so vor, wie wenn es immer schneller, immer krasser, immer noch heftiger wird. Und es ist gut, wenn jemand hinschaut, so wie du.
Vielen Dank.
Alles Gute für dich. Und liebe Zuschauer, hier nochmal der Hinweis, verheimlicht, vertuscht, vergessen, so aktuell, dass ich es noch gar nicht in meinen Händen halte, der Jahresrückblick 2019 im Jahrbuch von Gerhard Wisniewski. Ich wünsche viel Spaß dabei beim Beleuchten von diesen Themen und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Schaut wieder bei uns vorbei. Bis dann. Servus.